Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Mit Sibylle Salewski seid herzlich willkommen. Bei uns geht es heute um Ziegen.
In einem fernen Land, weit vor unserer Zeit, spielt die folgende Geschichte. Der älteste von drei Brüdern, ein Schmied, hat 30. Der zweitälteste, ein Lastträger, 3 Ziegen. Der jüngste besitzt nichts. Er soll Hirte werden. Der Schmied gibt ihm 5 und der Lastträger 1 Ziege. Nach mehreren Jahren hat sich der Bestand beim ältesten Bruder S auf 50, beim mittleren L auf 10 und beim jüngsten J auf 132 erhöht. Da stirbt der jüngste Bruder und die beiden Älteren überlegen, wie die 132 Ziegen zwischen ihnen verteilt werden sollen. Erste Möglichkeit. Die 132 Ziegen werden brüderlich durch 2 geteilt. Drittens, man geht von der Opferquote der Brüder bei der Gründung der Zucht des J aus. Fünftens, Ausgangskapital. Frei nach Marx, Geld heckt Geld und Ziegen hecken Ziegen. S erhält 10 plus 58 gleich 68 Ziegen. L erhält 5 plus 58 gleich 63 Ziegen. 1 Ziege bleibt übrig. Kein Problem. Sie wird von der Stammesversammlung verzehrt.
Wie viele Ziegen soll jeder bekommen? Was wäre eine faire Lösung? Und vor allem, wer soll das entscheiden? Bei mir im Studio sitzt jetzt Michael Plassmann. Er beschäftigt sich täglich mit solchen Fragen, auch wenn es bei Ihnen wahrscheinlich meistens eher um Geld und nicht um Ziegen geht. Michael Plassmann ist Mediator. Sein Job ist es, Konflikte zu entschärfen und Streithähne davon zu überzeugen, miteinander zu reden, bevor sie vor Gericht ziehen. Herzlich willkommen im Hörsaal, Herr Plassmann.
Ich grüße Sie, Frau Salewski.
Sie haben das Beispiel eben gehört. Was denken Sie denn? Wie viele Ziegen sollte jetzt jeder Bruder bekommen?
Das ist ja das Schöne an der Mediation. Ich muss es nicht entscheiden, Frau Salewski, sondern ich versuche mit den Medianten Lösungen zu entwickeln, die so passgenau sind, dass die Medianten am Ende sagen, ja, das ist eine faire und eine gerechte Lösung. Und wenn ich mal diesen Fall abstrahieren würde und mal die letzten Mediationen, die ich absolviert habe, mir anschaue und die Beteiligten bitten würde, eine gerechte Lösung zu erarbeiten, bin ich sicher, wir hätten unendlich viele verschiedene Lösungen.
Genau. Und wie Sie das genau machen, darüber sprechen wir nach dem Vortrag, der jetzt hier im Hörsaal kommt. Diesen Vortrag hat der Rechtswissenschaftler Christian Fischer gehalten. Darin geht es darum, was Recht mit Gerechtigkeit zu tun hat. Und dafür spielt dieses Beispiel eben mit den Ziegen eine ganz zentrale Rolle. Christian Fischer hat seinen Vortrag am 28. Februar 2014 gehalten, auf dem Deutschen Mediationstag in Jena. Er dauert ungefähr 40 Minuten und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Gerechtigkeit ist gegenwärtig in aller Munde, nicht nur in Wahlkampfzeiten. Paul Nolte und andere sprechen von einer Renaissance der Gerechtigkeit, die in Deutschland besonders deutlich spürbar sei. Am Anfang des 21. Jahrhunderts ist Gerechtigkeit wieder zu einem großen Thema, zu einem Leitbegriff der Politik, der öffentlichen Auseinandersetzung geworden. In den Buchläden kommt man zurzeit am Gerechtigkeitsbestseller von Sandel, einem wegen der Vermengung von Moral, Gerechtigkeit und das Richtige durchaus angreifbaren Werk. Ich verweise nur auf die auch online zugängliche Rezension von Norbert Röster in der FAZ, kaum vorbei. Gerechtigkeit ist angesagt, insbesondere die sogenannte soziale Gerechtigkeit. Für Gerechtigkeitstheoretiker wie Ottfried Höffe, freilich ein vergleichsweise junges, wie er sagt, befremdliches Zauberwort. Worum geht es bei der Gerechtigkeit? Als Grundnorm menschlichen Zusammenlebens hat Gerechtigkeit erkennbar utopischen Charakter. Sie bezeichnet einen idealen Zustand des sozialen Miteinanders. Gerechtigkeit dient zugleich aber auch als konkreter Maßstab zur Bewertung gesellschaftlicher Verhältnisse und menschlichen Verhaltens. Heute ist die Forderung nach Gerechtigkeit allgegenwärtig. Sie bezieht sich auf individuelle Lebenshaltung und Handlungen, auf den Ausgleich von Interessen und die Verteilung von Gütern und Chancen. Gerechtigkeit, habe ich gelesen, ist in allen sozialen Beziehungen gefragt, in denen widerstreitende Interessen aufeinanderstoßen. Der Begriff Gerechtigkeit wird dabei bemerkenswerterweise stets im Singular verwendet. Das Schrifttum zum Thema Gerechtigkeit ist, wie bereits gesagt, unüberschaubar. In der Mediationsliteratur ist der Gerechtigkeitsbezug sehr unterschiedlich ausgeprägt. Wobei mir zunächst ein Unterschied zwischen der angloamerikanischen und der deutschsprachigen Literatur feststellbar zu sein scheint. Auch Montada und Karls verweisen darauf, dass die Bedeutung von Gerechtigkeit in der Entstehung und in der Beilegung von Konflikten in der einschlägigen Literatur entweder nicht diskutiert oder eher skeptisch bewertet werde. In den von Ihnen zitierten nordamerikanischen Quellen heißt es, man solle pragmatisch nach beidseitigen oder allseitigen Vorteilen suchen und nicht nach Prinzipien wie der Gerechtigkeit, die oft zum Scheitern der Verhandlungen führten. Auch in den Stichwortverzeichnissen mancher deutschsprachiger Bücher sucht man Gerechtigkeit vergeblich. Im Handbuch Mediation von Haft und von Schliefen wird Gerechtigkeit von Litz-Ripke immerhin als Annex des Rechts behandelt. Erkenntnisse der Gerechtigkeitspsychologie scheinen in vielen deutschen Mediationsratgebern, lieber Herr Montada, rezipiert, zumindest in Ansätzen. Von subjektiven Gerechtigkeitsvorstellungen liest man des Öfteren, aber auch von Verfahrensgerechtigkeit. Aus einer stärker juristischen Perspektive haben sich insbesondere die Eheleute Mähler schon recht frühzeitig mit Gerechtigkeit in der Mediation beschäftigt. Gerechtigkeitsbezug haben auch die Fragen nach dem Umgang mit sogenannten Ungleichgewichtslagen in der Mediation, welche in letzter Zeit zunehmend Aufmerksamkeit gefunden haben. Gerechtigkeit wird in Deutschland sogar als zentraler Punkt in der Mediation bezeichnet. Umfassend aufbereitet ist die Thematik Gerechtigkeit in der Mediation freilich nicht. Der Begriff Gerechtigkeit wird, soweit er denn überhaupt fällt, in ganz verschiedenen Kontexten verwendet und sehr unterschiedlich gefüllt, sofern er denn gefüllt und nicht lediglich ornamental verwendet wird. So steht er beispielsweise, wir haben es eben schon gehört, für ein der Mediation zugrunde liegendes Konzept, für ein erwartetes Ergebnis, für ein Verfahrensprinzip und für die subjektiven Gerechtigkeitsvorstellungen der Beteiligten. Gerechtigkeit ist auch in der Mediationsliteratur ein ausgesprochen schillernder Begriff. Schillernd wie eine Benzinpfütze, hat Jan-Philipp Remzmar einmal in einem anderen Kontext gesagt. Vor diesem Hintergrund erscheint es lohnend, Gerechtigkeit heute aus rechtstheoretischer, theologisch-philosophischer und psychologischer Perspektive näher zu beleuchten, natürlich nicht mit offener Flamme. Für den ersten rechtstheoretischen Blick auf Grundfragen der Gerechtigkeit schildere ich Ihnen jetzt den Ziegenfall. Ein, wie ich finde, sehr anschauliches interaktives Experiment. Die Legende habe ich von meinem Doktorvater Bernd Rüters, der sie aus der Rechtsphilosophie von Erich Fechner übernommen hat, welcher sie bei E. Rüster gefunden hatte. Ich habe sie schon vor langer Zeit für meine Zwecke abgewandelt und ergänzt. Also zum Ziegenfall. In einem fernen Land, weit vor unserer Zeit, spielt die folgende Geschichte. Der älteste von drei Brüdern, ein Schmied, hat 30. Der zweitälteste, ein Lastträger, 3 Ziegen. Der jüngste besitzt nichts. Er soll Hirte werden. Der Schmied gibt ihm 5 und der Lastträger 1 Ziege. Nach mehreren Jahren hat sich der Bestand beim ältesten Bruder S auf 50, beim mittleren L auf 10 und beim jüngsten J auf 132 erhöht. Da stirbt der jüngste Bruder und die beiden Älteren überlegen, wie die 132 Ziegen zwischen ihnen verteilt werden sollen. Sie können sich nicht einigen. Auf Anregung ihrer greisen Mutter wenden sie sich an die Stammesversammlung, die verschiedene Verteilungsmöglichkeiten in Betracht zieht und berät. Welche fallen Ihnen ein? Bitte beantworten Sie, liebe Zuhörer, diese Frage jetzt nicht. Sie wird in meiner Einführungsvorlesung an noch etwas erschreckte, juristisch unverbildete Studierende des ersten Semesters gerichtet, die nicht annähernd ihre Konfliktlösungsfantasie besitzen. Und schon da dauert das Experiment mindestens eine gute Stunde. Also ich skizziere, wie es weiter abläuft. Zunächst entwickeln die Studierenden frei ihre Lösungsvarianten. Die werden gesammelt. Erfahrungsgemäß werden circa 8 Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen. Die versehe ich dann jeweils zur Veranschaulichung mit einem Etikett, damit die jeweils zugrunde liegenden Wertungsgesichtspunkte deutlich werden. Erste Möglichkeit. Die 132 Ziegen werden brüderlich durch 2 geteilt. S und L erhalten jeweils 66 Ziegen. Zweite Möglichkeit, Rückgewähr und brüderliche Teilung. Jeder erhält zunächst zurück, was er dem J bei der Gründung der Ziegenzucht gab, also S5 und L eine Ziege. Die restlichen, 132 minus 6 gleich 126, das kann ich sogar als Jurist, Ziegen werden hälftig verteilt. Es erhält also S 5 plus 63 gleich 68 Ziegen, L 1 plus 63 gleich 64 Ziegen. Drittens, man geht von der Opferquote der Brüder bei der Gründung der Zucht des J aus. L hat eine seiner drei Ziegen gegeben, also ein Drittel, S 5 von 30, also ein Sechstel. L hatte mithin die doppelte Opferquote. Dem entspricht die Teilung von 1 Drittel zu 1 Sechstel gleich 2 zu 1. L erhält hiernach 88 und S 44 Ziegen. Viertens, Opferquote und brüderliche Teilung. L erhält vorab 1 Drittel, 44 Ziegen, S vorab 1 Sechstel, 22 Ziegen. Die restlichen 66 Ziegen werden brüderlich geteilt. L bekommt also 44 plus 33 gleich 77 Ziegen, S 22 plus 33 gleich 55 Ziegen. Fünftens, Ausgangskapital. Da S dem J 5 Ziegen gegeben hat und L eine, werden die Ziegen im Verhältnis 5 zu 1 zwischen S und L aufgeteilt. S erhält dann 110 und L 22 Ziegen. Frei nach Marx, Geld heckt Geld und Ziegen hecken Ziegen. Sechstens, Hälfte brüderliche Teilung, Hälfte Ausgangskapital. Von der ersten Hälfte der 132 Ziegen erhalten S und L jeweils 33. Die zweite Hälfte wird nach dem Ausgangskapital im Verhältnis 5 zu 1 verteilt, sodass auf S 55 und auf L 11 Ziegen entfallen. Insgesamt erhält S hiernach 33 plus 55 gleich 88 Ziegen, L bekommt 33 plus 11 gleich 44 Ziegen. Siebtens, eine Hälfte brüderliche Teilung, eine Hälfte Opferquote. Auch hier erhalten S und L, ich kann glaube ich etwas schneller reden, zunächst jeweils 33 Ziegen. Der Rest wird nach der Opferquote S 1 Sechstel, L 1 Drittel, Sie erinnern sich, 1 zu 2 verteilt, sodass sich für S zusätzliche 22 und für L weitere 44 Ziegen ergeben. Insgesamt erhält S hiernach 22 plus 33 gleich 55 Ziegen, L 44 plus 33 gleich 77 Ziegen. Acht Lösungsmöglichkeiten. Acht, potenzieller Zuwachs und brüderliche Teilung. Man prognostiziert, wie S und L stehen würden, wenn sie keine Ziegen abgegeben hätten. S hat aus 25 Ziegen 50 gezüchtet, also seinen Bestand verdoppelt. L hat seinen Bestand von 2 auf 10 Ziegen erhöht, also verfünffacht. Bei 30 Ziegen hätte S voraussichtlich 60 erzielt. Weshalb das nicht stimmt, könnte ich Ihnen auch noch erklären, aber egal. L hätte bei 3 Ziegen voraussichtlich 15 erzielt. Also bekommt S vorab 10 Ziegen und L 5. Der Rest von 117 Ziegen wird brüderlich geteilt. S erhält 10 plus 58 gleich 68 Ziegen. L erhält 5 plus 58 gleich 63 Ziegen. Eine Ziege bleibt übrig. Kein Problem. Sie wird von der Stammesversammlung verzehrt, wenn Sie so wollen, eine frühe Form der Mediationsgebühr. So. Es sind weitere Teilungsmöglichkeiten denkbar. Erfahrungsgemäß läuft es aber auf die gerade vorgestellten Varianten hinaus. Diese werden dann noch einmal mit einer aufgelegten Übersicht nebeneinander gestellt und erläutert. Dann stimmen die Studierenden über die Vorschläge ab. Die relativen Mehrheiten wechseln von Jahr zu Jahr. Das ist eben so. Anschließend werden von mir 4 weitere Lösungsmöglichkeiten vorgestellt. Die sind einfach. 9. Lösungsmöglichkeit, der Älteste erhält alles. 10. Lösungsmöglichkeit, der Jüngste erhält alles. 11. Lösungsmöglichkeit, der Bedürftigste erhält alles. 12. Lösungsmöglichkeit, der Leistungsfähigste erhält alles. Bei den ersten beiden Verteilungsmöglichkeiten, Jüngster, Ältester, handelt es sich um erbrechtliche Lösungen archaischer Rechtsordnungen. Die Scholle muss in einer Hand bleiben. Lösungsmöglichkeit 11, der Bedürftigste, lässt sich im weitesten Sinne mit dem Bedürfnisprinzip einer anerkannten Gerechtigkeitsvorstellung rechtfertigen. Der Ziegenfall verdeutlicht aber auch die Gefahren einer zu pauschalen Handhabung dieses Prinzips. Der vorher bedürftigere L hat nach der Umverteilung fast dreimal so viel Ziegen wie der ursprünglich weniger bedürftige S. Die Lösungsmöglichkeit 12 lässt sich im weiteren Sinne auf den Gedanken Gemeinnutz durch Eigennutz, Utilitarismus, stützen. Es wird dann gefragt, ob diese Lösungsmöglichkeiten im Vergleich zu den Lösungsmöglichkeiten 1 bis 8 vorzugswürdig sind, was in 15 Jahren bislang stets verneint wurde. Die regelmäßig nahezu einhellige Ablehnung der Vorschläge 9 bis 12 dürfte darauf beruhen, dass diese nach unserem heutigen Verständnis in Deutschland willkürnah sind. Anschließend wird die von Fechner berichtete Lösung der Legende vorgestellt. Lösung 13 lautet: Der Schmied hat gute Beziehungen zum König und aus Kriegslieferungen schon mehrfach gestundete Forderungen gegen die königliche Schatzkammer. Er wendet sich an den König, der den Fall an sich zieht und die gesamte Herde dem Schmied zuspricht. Die Studierenden werden gefragt, ob diese Lösung 13 vorzugswürdig ist. Das ist bislang immer stets einheitlich und vehement verneint worden. Die Entscheidung des Königs wird als willkürlich eingestuft, das Verfahren als unfair angesehen, Stichwort Unparteilichkeit. Ganz zum Schluss wird gefragt, das ist jetzt allerdings ein Taschenspielertrick, der wahrscheinlich auch nur bei Anfängern funktioniert, wie der Ziegenfall nach dem BGB zu lösen wäre. Wobei sich eine von den Studienanfängern bislang, weil man es geschickt gemacht hat, nicht in Betracht gezogene Lösung 14 ergibt. Wenn wir unterstellen, dass nur die in der Legende genannten Personen leben, erbt die Mutter nach 1925 Absatz 2 BGB die Hälfte der Ziegen. An die Stelle des verstorbenen Vaters treten gemäß Absatz 3 dieser Norm S und L je zur Hälfte. Die Mutter erhält also 66 Ziegen, S und L erhalten jeweils 33. Tja, was soll das alles? Ja. Es geht beim Ziegenfall darum, die These von den vielen Gerechtigkeiten zu verdeutlichen, die Unterschiede zwischen Regelungsfragen und Rechtsanwendungsfragen zu veranschaulichen und, hier weniger interessant, Erstsemestern die Risiken des vorschnellen Zugriffs auf das Argument Gerechtigkeit bei der Rechtsanwendung zu zeigen. Die wichtigsten 5 Folgerungen aus dem Ziegenfall lauten: Erstens, die eine einzig gerechte Lösung gibt es nicht in Regelungsfragen. Zweitens, in einer pluralistischen Gesellschaft gibt es viele Gerechtigkeitsvorstellungen. Gerechtigkeitsvorstellungen sind regelmäßig kultur- und zeitabhängig. Stichwort Relativität der Gerechtigkeit. Drittens, über das, was ungerecht ist, lässt sich leichter ein Konsens erzielen als über das, was gerecht ist. Negativabgrenzung von Gerechtigkeit. Ungerecht sind willkürliche Entscheidungen ohne sachlichen Grund. Die Fairness des Verfahrens spielt für das Ungerechtigkeitsurteil ebenfalls eine Rolle. Denken Sie an die Königslösung. Viertens, Recht ist das Ergebnis einer Mehrheitsentscheidung aufgrund eines rationalen Diskurses über Gerechtigkeitsvorstellungen. Nochmal Stichwort Verfahrensgerechtigkeit. Fünftens, Regelungsfragen sind von Rechtsanwendungsfragen zu unterscheiden. Bei Rechtsanwendungsfragen ist es möglich, dass nur eine Lösung richtig ist, BGB Lösung 14. Mit zwingenden Gesetzen gibt der demokratisch legitimierte Gesetzgeber seine Gerechtigkeitsvorstellungen für den Rechtsanwender bindend vor. Das sind die allgemeinen Folgerungen. Aus dem Ziegenfall lassen sich weitgehend parallel zum Vorgenannten aber auch 5 erste Folgerungen für die Gerechtigkeit in der Mediation ziehen. Ehrlich gesagt habe ich das aber auch erst am Montag entdeckt. So, erstens, in der Mediation geht es um Regelungsfragen. Die eine einzig gerechte Lösung gibt es in der Mediation nicht. Zweitens, in Mediationsverfahren sind unterschiedliche Gerechtigkeitsvorstellungen zu berücksichtigen. Auch hier ist die Gerechtigkeit relativ. Drittens, wenn die Medianten informiert und eigenverantwortlich einen Konsens erzielen, ist dieser für Sie gerecht. Die Fairness des Verfahrens spielt für dieses Gerechtigkeitsurteil ebenfalls eine Rolle. Viertens, der Erfolg einer Mediation hängt entscheidend davon ab, dass die Parteien ihre Gerechtigkeitsvorstellungen artikulieren können und das Verfahren als gerecht bzw. fair empfinden. Fünftens, in Regelungsfragen stellt das Privatrecht, nur über das rede ich hier, regelmäßig nur eine dispositive Lösungsmöglichkeit dar, die andere Lösungen in abweichenden Parteivereinbarungen nicht ausschließt. Bei zwingendem, nicht zur Disposition der Parteien stehendem Recht und in Fällen der Sittenwidrigkeit abweichender Vereinbarungen ist das anders. Ja, ich könnte jetzt eigentlich aufhören, aber ich will das jetzt noch ein bisschen vertiefen. Es folgen nun einige rechtstheoretische Vertiefungen, und zwar zunächst zum Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit. In Gerechtigkeit findet sich der Wortteil Recht. Gerechtigkeit ist das Abstraktum zu gerecht. Dieses Adjektiv stammt vom mittelhochdeutschen Gerät, G-E-R-E-H-T, welches die Bedeutung von gerade bzw. richtig hatte. Gerecht ist das, was gemäß dem Recht ist, dem Recht entspricht. Gerechtigkeit hieß begriffsgeschichtlich zunächst also nichts anderes als Übereinstimmung mit dem geltenden Recht. Diese Ausgangsfeststellung lässt sich im Übrigen auch altgriechisch herleiten, spare ich mir. Heute wird in unserer Kultur kaum jemand noch eine Identität von Recht und Gerechtigkeit propagieren. Zwar ist der Inhalt der beiden Begriffe alles andere als klar, im Grundsatz sind Recht und Gerechtigkeit aber begrifflich voneinander getrennt. Während Recht für viele die Summe staatlich gesetzter oder staatlich anerkannter, gerichtsfähiger Normen bezeichnet, steht Gerechtigkeit nach verbreitetem Verständnis für etwas Außergesetzliches, teilweise sogar Außerrechtliches. Es existieren aber nach wie vor Verknüpfungen. Das Recht soll der Gerechtigkeit dienen. Recht ist Wille zu Gerechtigkeit, heißt es bei Gustav Radbruch. In sogenannten Unrechtssystemen wird Unrecht in Gesetzesform gegossen. Gesetztes Recht und Gerechtigkeit fallen offensichtlich auseinander. Die begriffliche Trennung von Recht und Gerechtigkeit eröffnet aber auch in liberalen Rechtsstaaten die Möglichkeit, das geltende Recht anhand eines externen Gerechtigkeitsmaßstabes zu beurteilen. Das Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit wird häufig mit der Auseinandersetzung zwischen Naturrechtslehren und Rechtspositivismus in Verbindung gebracht. Die einen sagen vereinfacht, dass Recht, mindestens der Kernbereich seiner sogenannten obersten Grundsätze, folge unmittelbar aus der Natur oder dem sogenannten Wesen des Menschen. Zumindest die fundamentalen Gerechtigkeitsprinzipien seien deshalb dem Zugriff des weltlichen Gesetzgebers entzogen und würden unabhängig von staatlicher Setzung Kraft Natur, also per se, gelten. Demgegenüber ist Recht für die Positivisten nur das, was die zur Rechtsetzung zuständigen Stellen als Recht gesetzt haben. Recht ist hiernach stets Menschenwerk, nie Natur. Eine notwendige Verbindung zwischen Recht und höherer Gerechtigkeit wird bestritten. Zwischen Recht einerseits und Gerechtigkeit als Problem der Ethik bzw. Rechtspolitik andererseits getrennt. Erst diese Trennung ermögliche, so Hörster, eine kritische Beurteilung des geltenden Rechts anhand von Gerechtigkeitsmaßstäben. Der offensichtliche Nachteil dieser positivistischen Grundposition besteht darin, dass man sich für die Umsetzung seiner jeweiligen Gerechtigkeitsvorstellungen in der Demokratie Mehrheiten suchen muss. Während die Naturrechtler die unveräußerlichen Gerechtigkeitswerte nur benennen müssen. Sie merken vielleicht schon, dass ich mich um Neutralität bemühe, aber mit der naturrechtlichen Position gewisse Probleme habe, weil ich sie für mystisch und undemokratisch halte. In modernen Verfassungsstaaten sind bestimmte Gerechtigkeitsaspekte regelmäßig bereits normiert, also positiviert, was den geschilderten Grundsatzstreit über Grundwerte etwas entkrampft. Selbstverständlich gibt es auch Leute, die Mittelwege vertreten. Entmaterialisierung des Rechtsbegriffs. Insbesondere von Philosophen wird des Öfteren die Entmaterialisierung des juristischen Rechtsbegriffs kritisiert. Rechtspraxis und Rechtswissenschaft müssen sich wieder stärker mit Gerechtigkeitsfragen beschäftigen. Meistens kommt bei diesen Anregungen die Gesetzesbindung zu kurz, welche nicht Ausdruck wilhelminischen Untertanengeistes, sondern Konsequenz unseres Demokratieverständnisses ist. Rechtsanwender sind weder Sozialingenieure noch Priester einer höheren Gerechtigkeit. Die behauptete Entmaterialisierung des Rechts vermag ich nicht zu erkennen. Die Grundrechte des Grundgesetzes lassen sich als kodifiziertes Naturrecht klassifizieren. Sie enthalten Gerechtigkeitskriterien, die als Teil der objektiven Wertordnung auch in das Privatrecht einwirken. Lüth-Urteil. Recht hat also in vielfacher Hinsicht Gerechtigkeitsbezug. Dass Recht nicht den Gerechtigkeitsvorstellungen aller, auch nicht aller Philosophen, gerecht werden kann, liegt an deren Vielzahl und Disparität. Ich darf Ihr Augenmerk noch auf einige ausgesuchte Facetten von Gerechtigkeit lenken. Bis heute tauchen in der Gerechtigkeitsdiskussion zwei klassische Unterscheidungen auf. Die Gerechtigkeit im subjektiven Sinn, verstanden als persönliche Tugend, wird mit der Gerechtigkeit im objektiven Sinn kontrastiert, die eine Handlung oder auch eine gesetzliche Regelung als sittlich gut und deshalb billigenswert beurteilt. Noch wichtiger ist die Unterscheidung, die Unterteilung der besonderen Gerechtigkeit bei Aristoteles. Er unterscheidet die austeilende Distributive von der verändernden kommutativen Gerechtigkeit, pars pro toto, oft ausgleichende Gerechtigkeit genannt. Bei der austeilenden Gerechtigkeit teilt ein Dritter Güter, Dienstleistungen und Rechte zu. Problematisch sind hier vor allem die Verteilungsgrundsätze und Objekte. Demgegenüber betrifft die ausgleichende Gerechtigkeit das Verhältnis von zwei Personen. Im Vertragsrecht sorgen die Vertragsparteien, zumindest in der Theorie, selbst für die Äquivalenz von Leistung und Gegenleistung. Arten von Gerechtigkeitstheorien, kurz. Eine weitere Annäherung an das Thema liefert die vereinfachende Unterscheidung zwischen drei Gruppen von Gerechtigkeitstheorien, und zwar deskriptiven, prozeduralen und materialen. Deskriptive Gerechtigkeitstheorien ermitteln durch Sprachanalyse oder empirische Sozialforschung die Gerechtigkeitsvorstellungen in der Gesellschaft. Sie stellen tatsächlich vorhandene Gerechtigkeitsvorstellungen fest. Prozedurale Gerechtigkeitstheorien legen den Schwerpunkt auf das Verfahren zur Ermittlung von verbindlichen Gerechtigkeitsurteilen. Sie suchen nach Bedingungen, unter denen gerechte Ergebnisse erzielt werden können. Ob von gerechten Verfahren mehr als eine stets unvollkommene Verfahrensgerechtigkeit zu erwarten ist, erscheint zweifelhaft. Immerhin sprechen Ergebnisse der empirischen Gerechtigkeitsforschung dafür, dass Menschen Verteilungen eher als gerecht akzeptieren, wenn diese durch ein als gerecht empfundenes Verfahren zustande gekommen sind. Relativ neue Gerechtigkeitsgedanken wie Interaktionengerechtigkeit, verkürzt der respektvolle Umgang untereinander, sowie die informationale Gerechtigkeit, auch Informationsgerechtigkeit genannt, lassen sich aus meiner rechtstheoretischen Perspektive prozeduralen Gerechtigkeitstheorien zuordnen. In anderen Disziplinen sieht man das differenzierter, was selbstverständlich genauso gut möglich ist. Ich vertiefe das nicht. Derartige Klassifikationsfragen sind gerechtigkeitsneutral. Materiale Gerechtigkeitstheorien suchen nach inhaltlichen Kriterien, um Gerechtigkeitsurteile zu treffen. In früheren Zeiten waren das insbesondere die theologischen und vernunftrechtlichen Naturrechtslehren. Bei den moderneren materialen Gerechtigkeitstheorien kann man zwischen teleologischen Theorien wie dem bereits angesprochenen Utilitarismus, Vertragstheorien, die den Schwerpunkt auf die Freiheitsrechte des Individuums legen, sowie egalitären Theorien unterscheiden, welche einen Eigenwert der Gleichheit zu begründen versuchen. Noch einige Anmerkungen zu drei Gerechtigkeitsbegriffen, die im Mediationsschrifttum des Öfteren erwähnt werden, mal wieder die drei großen Vs in der Mediation: Vertrags-, Verteilungs- und Verfahrensgerechtigkeit. Verfahrensgerechtigkeit als prozedurales Gerechtigkeitskriterium ist gerade bereits angesprochen worden. Vertragsgerechtigkeit ist die Vorstellung, dass ein Vertrag bzw. dessen Inhalt gerecht ist, weil die Vertragsparteien ihn frei vereinbart haben. Volenti non fit injuria, hier frei interpretiert als: wer bekommt, was er will, dem geschieht kein Unrecht. Ideengeschichtliche Grundlage unserer privatrechtlichen Vertragslehre ist insbesondere die auf Privatautonomie aufbauende Rechtslehre Kants, so heißt es. Im 20. Jahrhundert sah sich die Vorstellung von der Vertragsgerechtigkeit zunehmender Grundsatzkritik ausgesetzt. Diese gipfelte in der 1969 von Zweigert und Kötz erhobenen Forderung, die Vertragsgerechtigkeit herzustellen, indem man die Vertragsfreiheit aufgebe, weil es Vertragsfreiheit in Wahrheit nicht gäbe. Alle Macht im Staat, fällt mir dazu nur ein. In der Handelsvertreterentscheidung und insbesondere im Bürgschaftsbeschluss hat das Bundesverfassungsgericht den Zivilgerichten bekanntermaßen die Pflicht auferlegt, den Inhalt von Verträgen zu kontrollieren, die einen der Vertragspartner ungewöhnlich stark belasten und das Ergebnis strukturell ungleicher Verhandlungsstärke sind. Den von manchen befürchteten und von anderen geforderten Abschied von der Vertragsgerechtigkeit durch Vertragsfreiheit haben diese Entscheidungen ebenso wie die spätere Ehevertragsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts jedoch nicht bewirkt. Dass die Verteilungsgerechtigkeit im Zusammenhang mit Mediationen oft angesprochen wird, ist aus aristotelischer Perspektive zunächst etwas überraschend, weil bei der austeilenden Gerechtigkeit nach gängiger Lesart ein Dritter Güter und so weiter zuteilt, während der Mediator doch keine eigenen Entscheidungen bezüglich des Konflikts trifft, sondern lediglich für das Verfahren verantwortlich ist. Als Bezugspunkte der Verteilung werden heute meist unterschieden Güter, Rechte und Chancen. Capability Approach. Anerkannte Verteilungskriterien sind insbesondere der Grundsatz der erworbenen Rechte, der Leistungs- oder Beitragsgrundsatz, der Bedürfnisgrundsatz und der Gleichheitsgrundsatz, kurz Status, Leistung, Bedürfnis, Gleichheit. Diese Verteilungskriterien sind uns teilweise kombiniert schon im Ziegenfall begegnet. Der Gleichheitsgrundsatz ist scheinbar die einfachste Verteilungsregel, weist tatsächlich aber schwierige Unterscheidungsprobleme auf. Zitat: Gleichheit ist nicht eine Gegebenheit, heißt es bei Gustav Radbruch. Die Dinge und Menschen sind so ungleich wie ein Ei dem anderen. Radbruch kannte unsere genormten Eier noch nicht, muss man dazu sagen. Gleichheit ist immer eine Abstraktion von gegebener Ungleichheit unter einem bestimmten Gesichtspunkt. Hinzu kommt das sogenannte Paradoxon der Gleichheit vom Bundesverfassungsgericht folgendermaßen umschrieben. Einzelne Gruppen fördern heißt bereits, andere ungleich zu behandeln. Soziale Gerechtigkeit aller ist, darüber besteht in der wissenschaftlichen Diskussion Einigkeit, weder ein Gebot der Verfassung noch der herkömmlichen Gerechtigkeitsidee. Erwähnenswert erscheint mir noch, dass manche Gerechtigkeit als Lehrformel, aber jetzt mit Doppel-E, nicht mit H, ne? Als Lehrformel klassifizieren. Ernst Topitsch verdanken wir die Erkenntnis, dass es bestimmte sprachliche Formeln gibt, die durch die Jahrhunderte als belangvolle Einsichten anerkannt werden, gerade weil sie keinen näher angebbaren Sach- oder Normgehalt besitzen und daher jederzeit jedem geben, was sie oder er sich wünscht. Stichwort Auslegung des vorher Eingelegten. Auch Hans Kelsen hat die Gerechtigkeit als völlig leere Formel bezeichnet, durch die jede beliebige gesellschaftliche Ordnung als gerecht gerechtfertigt werden könne. Ludwig Erhard hat sich deshalb, Zitat, angewöhnt, das Wort Gerechtigkeit fast immer in Anführungszeichen auszusprechen. Eine Fähigkeit, die mir leider abgeht. Ich muss immer die Hände zur Hilfe nehmen. Die Lehrformel Gerechtigkeit sehe ich weniger kritisch als andere. Gefüllte Lehrformeln sind nicht leer. Die 2500-jährige Gerechtigkeitsdebatte ist nicht ohne Ergebnisse geblieben. Dass die Gerechtigkeit relativ, also zeit- und kulturabhängig ist und immer wieder neu bestimmt werden muss, ist meines Erachtens kein Problem, sofern man sein jeweiliges Gerechtigkeitsverständnis offenlegt und nicht als überzeitlich definiert. Die neuere Gerechtigkeitsdiskussion wird vor allem durch verschiedene Theorien von John Rawls geprägt. Viele von Ihnen werden, so vermute ich, die Diskurstheorie des Rechts von Jürgen Habermas kennen, eine prozedurale Gerechtigkeitstheorie. Senn und Nussbaum wären neben dem bereits erwähnten Sandel und Walzer als zurzeit besonders beliebte Autoren zu nennen. Neue Schriften zur Gerechtigkeit sind freilich nicht zwangsläufig besser als ältere. Die Gerechtigkeitsdebatte wird schon seit langem um die Grundfrage, wie Freiheit und Gleichheit angemessen, gerecht in Ausgleich gebracht werden können, geführt. Wer sich erstmals näher mit Gerechtigkeitsfragen beschäftigen möchte, dem empfehle ich das kleine Büchlein Gerechtigkeit von Ottfried Höffe aus der Reihe C.H. Beck Wissen, das einen gut lesbaren und anschaulichen Überblick über viele Facetten der Gerechtigkeit gibt. Aktuelle Hotspots in der Gerechtigkeitsdiskussion sind nach wie vor soziale Gerechtigkeit, Stichwort Umverteilung versus Statusschutz, Geschlechtergerechtigkeit, Generationengerechtigkeit, interkulturelle Gerechtigkeit, aber auch Umweltgerechtigkeit, also Gerechtigkeit gegenüber Tieren und der Natur, sowie Weltgerechtigkeit bzw. internationale Gerechtigkeit. Zum Schluss noch einige halbwegs zum Thema passende Bemerkungen zur Gerechtigkeit im modernen Rechtsstaat. Ich beginne mit einigen provokanten Praktikerworten zur Gerechtigkeit. Diese stammen nicht von Mediatoren, sondern von Justizpraktikern. Zitat aus dem Jahr 1982. Führe möglichst keinen Prozess. Der außergerichtliche Vergleich oder das Knobeln erledigt den Streit allemal rascher, billiger und im Zweifel ebenso gerecht wie ein Urteil. Unter den in der Bundesrepublik Deutschland obwaltenden Verhältnissen von den Gerichten Gerechtigkeit zu fordern, ist illusionär. Diese wuchtig lamoyanten Worte stammen von einem der bekanntesten deutschen Richter, Willi Geiger, Ab 1940 Staatsanwalt am Sondergericht in Bamberg, mindestens 5 Anträge auf Todesstrafe, alle vollstreckt. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Bamberg gefördert vom späteren BGH-Präsidenten Weinkauf und dem späteren Bundesjustizminister Thomas Dehler, Oberlandesgerichtsrat, Referatsleiter im Bundesjustizministerium, das damals noch so hieß, entwarf unter anderem das Bundesverfassungsgerichtsgesetz, war ab 1950 Richter am Bundesgerichtshof, von 1953 bis 1961 Senatspräsident am Bundesgerichtshof, 1951 bis 1977 Richter am Bundesverfassungsgericht, also 10 Jahre gleichzeitig Richter an 2 Bundesgerichten. Spielt eigentlich für unsere Thematik keine Rolle, finde ich aber interessant. Noch ein Zitat von dem Richter und Schriftsteller Herbert Rosendorfer, Richterstationen Bayreuth, München, Naumburg, aus 2005. So aber auch schon in Ballmanns Leiden oder Lehrbuch für Konkursrecht 1981, dort aber als Fremdäußerung des Oberstaatsanwalts Dr. F. inszeniert. Kann man sich auch fragen, ob das ein Plagiat ist, wenn man sich selbst zitiert, ohne die Fundstelle anzugeben. Das Zitat lautet: Justiz hat mit Gerechtigkeit so viel zu tun wie die Landeskirchenverwaltung mit dem lieben Gott. Hier offenbart sich ein ausgesprochen distanziertes Verhältnis praktisch tätiger Juristen zur Gerechtigkeit. Auch Bürger beklagen die Gerechtigkeitsferne des Rechtsstaates. Bärbel Bohley schreibt man den Ausspruch zu: Wir haben Gerechtigkeit erwartet, durch die Wiedervereinigung bekommen haben wir den Rechtsstaat. Einige Anmerkungen. Im freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat westlicher Prägung wird ein Gerechtigkeitsminimum garantiert. Gerechtigkeit aber nicht umfassend totalitär bestimmt. Dafür kann man dankbar sein. Die Versuche, den Himmel auf Erden zu verwirklichen, produzierten bislang stets die Hölle, hat Popper einmal sinngemäß gesagt. In einer pluralen Gesellschaft ist die Konkretisierung der Gerechtigkeit einem demokratischen Prozess unterworfen. Gerechtigkeit ist daher zunächst einmal Gesetzesgerechtigkeit. Die Gesetzesbindung des Richters wird durch die Billigkeit, die Gerechtigkeit im Einzelfall, auch eine aristotelische Kategorie, ergänzt. Die sogenannten Generalklauseln, auch Stücke offengelassener Gesetzgebung oder Delegationsnormen genannt, ermöglichen es dem Richter, den Besonderheiten des Einzelfalles in seiner Entscheidung gerecht zu werden. Hinzu kommt der Aspekt der Verfassungsgerechtigkeit. Jedes Gericht kann ein Gesetz auf seine Verfassungsmäßigkeit prüfen. Da traditionelle Kriterien der Gerechtigkeit im Grundrechtskatalog des Grundgesetzes positiviert sind, ist der Richter insoweit implizit auch zur Gerechtigkeitsprüfung befugt. Freilich darf er nicht seine Gerechtigkeitsvorstellungen an die Stelle des geltenden Gesetzes setzen. Ein nachkonstitutionelles Gesetz, das er als ungerecht und deshalb verfassungswidrig ansieht, hat er dem zuständigen Verfassungsgericht vorzulegen, an dessen Entscheidung er gebunden ist. Die Grundrechte enthalten materielle Kriterien der Gerechtigkeit. Hauptelemente sind dabei Artikel 3 sowie der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Für soziale Gerechtigkeit, insbesondere die Sicherung eines Existenzminimums, sorgt das Prinzip des sozialen Rechtsstaats. Jedem steht ein umfassender Katalog von Freiheitsrechten zu, auch die Befugnis, mit rechtmäßig erworbenen Gütern zu tun, was dem Einzelnen sinnvoll erscheint. Den Staatsbürgern stehen zusätzlich politische Mitwirkungsrechte zu. Nach der Ewigkeitsklausel des Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz ist der harte Kern des Grundgesetzes jeder Verfassungsänderung und damit theoretisch auch jedem Wandel der Anschauungen in der Rechtsgemeinschaft entzogen. Hier dokumentiert unsere Verfassung die Grundposition einer Glaubensgemeinschaft. Einer sehr toleranten und zurückhaltenden freilich, die Gemeinschaft derer, die an die parlamentarische Demokratie mit Minderheitenschutz als bestmögliche Staatsorganisation glauben. Wer vom Rechtsstaat und einer rechtsstaatlichen Justiz unter diesen Bedingungen mehr erwartet als tastende Annäherung an gerechte Problemlösungen, als kleine Gerechtigkeiten, der muss enttäuscht werden. Eine absolute, ewige Gerechtigkeit gibt es auf unserer Welt nicht. Wer sie will, muss auf das jüngste Gericht warten, vermutlich vergeblich. Mir persönlich erscheint es sinnvoller, sich heute und hier um Gerechtigkeiten zu bemühen. Konkrete Gerechtigkeitskonflikte, und nur diese interessieren uns an dieser Stelle, sind durch persönliche Erfahrungen und unterschiedliche Gerechtigkeitsbilder bedingt. Individuelle Gerechtigkeitsvorstellungen lassen sich am ehesten privatautonom zum Ausgleich bringen. der dem Einzelnen zugestandene Freiheitsraum ermöglicht nach Kant erst autonomes sittliches Handeln. Wenn informierte Bürger ohne Zwang in einem freiwilligen, verfahrensgerecht strukturierten Verfahren ihren Konflikt konstruktiv beilegen, dann ist die getroffene Vereinbarung für sie gerecht. Das ist entscheidend. Ich schließe mit 7 Thesen, die ich jeweils kurz erläutere. Erstens, das der Mediation zugrunde liegende Gerechtigkeitsprinzip ist die Vertragsgerechtigkeit. Wenn die Medianten informiert und eigenverantwortlich einen Konsens erzielen, ist dieser für sie gerecht. Die Fairness des Verfahrens spielt für dieses Gerechtigkeitsurteil ebenfalls eine Rolle. Zweitens, die Relativität der Gerechtigkeit gilt auch in der Mediation. In der Mediation geht es um Regelungsfragen. Die eine einzig gerechte Lösung gibt es in der Mediation nicht. Im Mediationsverfahren sind unterschiedliche Gerechtigkeitsvorstellungen zu berücksichtigen. Auch wegen der Relativität der Gerechtigkeit ist die Mediation regelmäßig das bessere Konfliktlösungsinstrument für private Konflikte. Drittens, Sensibilität für Ungerechtigkeits- und Gerechtigkeitsvorstellung ist eine Grundvoraussetzung guter Mediation. Die vielen Gerechtigkeiten relativieren die Gerechtigkeitsvorstellungen der Medianten und des Mediators. Auch des Mediators. Hinsichtlich der eigenen Gerechtigkeitsvorstellung ist hier Bescheidenheit angezeigt. Viertens, Verfahrensgerechtigkeit ist das beherrschende Prinzip der Mediation. Der Erfolg einer Mediation hängt entscheidend davon ab, dass die Parteien ihre Gerechtigkeitsvorstellungen artikulieren können und das Verfahren als gerecht bzw. fair empfinden. Ungleichgewichtslagen sind vom Mediator zu berücksichtigen. Das ist nichts grundlegend Neues. Ungleichgewichtslagen gibt es im Leben und in der Mediation immer. In Regelungsfragen stellt das Privatrecht regelmäßig nur eine dispositive Lösungsmöglichkeit dar, die abweichende Parteivereinbarung nicht ausschließt. Zwingendes, nicht zur Disposition der Parteien stehendes Recht setzt der Mediation einen Rahmen. Rechtlich Unmögliches kann nicht umgesetzt werden. Abschlussvereinbarungen mit rechtlich verbotenem oder sittenwidrigem Inhalt legen einen Konflikt nicht dauerhaft bei. Mir scheint das aber eher ein theoretisches Problem zu sein. Ansonsten ist das Recht in der Mediation eine Position wie viele andere. Sechstens, die vielen Gerechtigkeiten haben in der Mediation eine relativierende Funktion. Das gilt sowohl im Hinblick auf die Gerechtigkeitsvorstellungen der Beteiligten als auch im Hinblick auf Rechtspositionen. Siebtens und letzter Punkt, die Gerechtigkeitsdiskussionen in Geschichte und Gegenwart sind eine Schatzkammer. Im deutschsprachigen Mediationspublikationen wird das Recht gelegentlich als Schatzkammer bezeichnet. Naja, Schatzkammer hängt wohl vom zugrunde gelegten Rechts- und Schatzbegriff ab. Jedenfalls bei unserem ehrwürdigen, auf dem Anspruchssystem beruhenden bürgerlichen Gesetzbuch habe ich eher das Bild eines verstaubten Waffenarsenals vor Augen. In den unglaublich reichhaltigen und facettenreichen Gerechtigkeitsdiskussionen, da sehe ich in der Tat eine prächtige Schatzkammer für Mediationen. Auch deshalb ist es ungemein lohnend, sich mit der Philosophie der Gerechtigkeit näher zu beschäftigen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
D-Radio Wissen, Hörsaal.
Das war der Rechtswissenschaftler Christian Fischer. Er hat erzählt, warum er viel lieber von Gerechtigkeiten im Plural spricht, als von der einen gerechten Lösung. Und warum gerade diese Vorstellung, nämlich dass es eben viele und nicht nur eine gerechte Lösung gibt, für die Mediation eine so wichtige Rolle spielt. Bei mir ist ein erfahrener Mediator, Michael Plassmann. Er hat in Berlin eine Mediationskanzlei. Herzlich willkommen noch einmal bei uns im Hörsaal, Herr Plassmann.
Frau Salewski, seien Sie gegrüßt.
Was ist denn Mediation überhaupt? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Also ich glaube, wenn man eine Definition aus dem Mediationsgesetz übernehmen würde, dann würde man hier in Berlin sagen, das ist nicht besonders sexy. Also will ich es versuchen, Ihnen anders zu erklären. Eigentlich die Kunst in der Mediation besteht darin, dass die Menschen ein Problem lösen, die am besten wissen, wie die Lösung aussehen könnte. Das erahnen die nicht am Anfang, aber im Laufe eines Mediationsverfahrens versuchen wir wirklich eine passgenaue Lösung zu entwickeln, sodass beide am Ende sich nicht nur die Hand geben können, sondern sagen können, ja, das ist eine Lösung, die wir als fair und gerecht empfinden. Ich habe gerade gesagt, wir, daraus lässt sich schon ableiten, dass das, was die beiden möglicherweise als fair und gerecht empfinden, in einer anderen Konstellation bei einem und demselben Lebenssachverhalt ganz unterschiedlich bewertet würde.
Ja, vielleicht können wir es ja ganz konkret machen. Also ja. Ich habe diesen Ziegenfall meinem Mann zu Hause geschildert. Mein Mann, muss man dazu sagen, ist US-Amerikaner. Ich bin im westdeutschen Sozialstaat groß geworden. Und das, was Christian Fischer eben erzählt hat, wurde bei uns dann doch sehr klischee-mäßig wahr, wie wir intuitiv auf diesen Fall reagiert haben. Also ich habe sofort gedacht, Mensch, der mittlere Bruder, der hat eine von seinen nur 3 Ziegen abgegeben, also ein ganzes Drittel seines Bestandes geopfert, wohingegen der Älteste ja relativ viele Ziegen hatte, 30 und nur 5, also nur ein Sechstel gegeben hat. Also muss natürlich der mittlere, auch wenn der stärker belohnt werden, das muss berücksichtigt werden. Und mein Mann hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, nee, also der Älteste hat ja 5 Ziegen investiert und der mittlere nur eine. Also muss der natürlich auch 5-mal so viel rausbekommen. Wenn wir jetzt zu Ihnen kommen in die Kanzlei und sagen, tun Sie was für uns, wir streiten uns. Was machen Sie?
Also bevor ich die Frage beantworte, was ich mache, will ich Ihnen sagen, ich habe Ihren Fall in einer türkischen Familie erzählt und gefragt, wie würden Sie den denn bewerten? Und Sie können ja ahnen, dass möglicherweise der Älteste in der Familie dort einen anderen Stellenwert hat als der Jüngste und der Zweitälteste. Insofern könnte die Lösung da auch ganz anders aussehen. Aber jetzt kommen wir zurück zu Ihrer Frage, was würde ich denn in der Praxis machen? In der Mediation ist es ja eigentlich so, dass wir gerade merken oder in diesem Fall auch merken, ja, dass man ganz, ganz unterschiedliche Gerechtigkeitsvorstellungen haben kann. Also wenn wir immer wüssten, was gerecht wäre, dann hätte ich nichts zu tun. Sondern dann würde man sagen, wir wissen, wir gucken in ein Gesetzbuch oder wir gucken in eine andere Regelung und würden feststellen, ja, das ist die ganz klar, die adäquate Lösung, aber so ist das Leben nicht. Und wenn man diesen Fall in der Mediation bearbeiten würde, dann wäre natürlich ein zentrales Thema die Verteilung dieser Ziegen. Und das ist der große Unterschied. Wir würden jetzt nicht ein Gesetzbuch ziehen, sondern ich würde versuchen, mal herauszufinden, was denn die Parteien oder die Medianten in diesem Fall mit dieser Zukunftslösung eigentlich verbinden. Warum ist es Ihnen wichtig, hier eine adäquate Lösung zu erzielen? Was steckt denn eigentlich hinter der Forderung möglicherweise von dem einen, ich möchte 60, 70, 80, 30 Ziegen haben? Was ist Ihnen ganz konkret da wichtig? Und man versucht dann die sogenannten Interessen herauszufinden. Also man kommt, geht weg von den Positionen, wem steht was zu? Ihr Mann hätte möglicherweise eine Vorstellung, dass die Lösung so aussehe. Sie haben im Vorhinein vielleicht die. Und in meiner türkischen Familie als Beispiel sieht die Lösung auch wieder ganz anders aus. Also was würde ich denn tun? Wir würden im Rahmen einer Mediation, die eine ganz klare Struktur hat, wo man verschiedene Phasen durchläuft, wäre ein zentrales Thema selbstverständlich die Verteilung der Ziegen. Und im Rahmen dieser Verteilung der Ziegen würde ich Sie ganz konkret mal fragen, warum Ihnen dieses Thema ganz konkret wichtig ist, welche Erwartungen Sie mit diesem Thema und mit der Lösung dieses Themas verbinden. Und das Interessante an der Geschichte ist dann meistens, dass wir dann erstmal wegkommen von der Frage, wie das gelöst wird, sondern die Bedeutung dieser Verteilung wird ganz genau ergründet und die Bedeutung insbesondere für die Zukunft.
Das klingt ja fast schon nach Psychotherapie, wenn Sie jetzt sagen, ja, Sie müssen erst mal rauskriegen, was Sie da eigentlich mit verbinden und wollen.
Die Kunst, Psychotherapie wäre sicherlich übertrieben, sondern die Kunst darin ist eigentlich mit einer kommunikativen Technik, mit einem hohen Maß an Empathie, dort wirklich die beiden Medianten zu stärken, dass sie eigentlich das formulieren, worum es ihnen wirklich geht. Und wenn wir uns das mal angucken hier mit den Ziegen, dann werden wir merken, es gibt da ganz unterschiedliche Interessen. Die Lösungsfrage, die stellen wir hinten an. Wir wollen erstmal wissen, was jeweils für den Einzelnen in dieser Situation wichtig ist. Und das gucken wir uns in der Form an, dass wir eine sogenannte Interessenklärung machen. Das bedeutet ganz konkret, dass wir mal herausfinden wollen, was berücksichtigt werden muss bei der Lösung. Und dann ist bei dem einen, der sagt zum Beispiel, ja, also ich möchte einen adäquaten Ausgleich für das bekommen, was ich hier als Familienoberhaupt zum Beispiel geleistet habe. Ja, also einen Ausgleich, das ist ein Interesse. Das soll irgendwie abgebildet werden in der Lösung. Irgendwie, sage ich wohlgemerkt, aber wir halten das als Ausgleich fest. Der Jüngere sagt möglicherweise, ich möchte eine unbedingt faire Lösung haben. Ja, also das heißt, das Kriterium Fairness muss bei der Lösung adäquat abgebildet werden. Möglicherweise sagt er auch, wenn ich jetzt nicht eine angemessene Anzahl von Ziegen bekomme, weil meine Herde möglicherweise geschwächt ist, dann mache ich mir ganz, ganz große Sorgen um meine Existenz.
Jetzt fragen wir jetzt so ein bisschen ketzerisch dazwischen. Ja. Gibt es nicht dafür unsere Gesetze und unseren Rechtsstaat? Also ist das nicht gerade, dass die gute Lösung daran, dass wir alle unterschiedliche Vorstellungen von Gerechtigkeit haben. Und deswegen gibt es halt eine Rechtsprechung und die sagt, nee, das wird bei uns so gemacht und deswegen müsst ihr euch da gar keine weiteren Gedanken drüber machen.
Ja, das ist ja das Spannende an der Geschichte. Die beiden Brüder könnten ja selbstverständlich auch zu einem Gericht gehen, weil sie sich darüber streiten und dann würde das Gericht, das BGB zugrunde liegen und man würde den Fall subsumieren. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe und richtig in Erinnerung habe, dürfte das darauf hinauslaufen, dass nach der erbrechtlichen Regelung die Mutter die Hälfte der Ziegen bekommt und die beiden Brüder jeweils die andere Hälfte, also jeweils ein Viertel. Das wäre eine klare Lösung. Lösung. Wenn Sie das so haben wollten oder wenn Sie darüber einig wären, dass das sinnvoll wäre, dann bräuchten Sie mich nicht. Aber die große Chance besteht ja eigentlich darin, dass möglicherweise diese gesetzliche Lösung eigentlich eine Lösung ist, die für beide gar nicht unbedingt sachgerecht ist. Möglicherweise haben Sie ganz andere Ziele, ganz andere Interessen, die wir in der Mediation herausarbeiten und die möglicherweise am Ende dazu führen, dass die Ziegen möglicherweise zu einem ganz rüberwandern und möglicherweise wie ein Kompensationsgeschäft entwickeln, was möglicherweise den Interessen der einen oder der anderen Partei viel mehr entspricht. Und deswegen müssen wir so genau gucken, worum geht es denn eigentlich? Warum brauchen die denn die Hilfe? Warum brauchen die die Unterstützung in dieser Situation? Und das Schöne ist, wenn man die Parteien in dieser Situation mal stärkt zu formulieren, worum es ihnen wirklich geht bei dem Thema, bei der Verteilung, kommen wir natürlich viel tiefer an den Kern heran. Und der andere hat die Chance, und das ist die Kunst des Mediators, ihn so in dieses Verfahren einzubinden, dass er plötzlich beginnt, seinem Bruder zuzuhören. Die Erfahrung ist ja bei Konflikten so, dass die beiden das miteinander nicht bekommen. Manchmal die besten Anwälte an der Seite und man bekommt es nicht miteinander hin und plötzlich steht jemand in der Mitte, ein Mediator, der eine ganz neue Situation reinbringt und insofern in der Lage ist, ganz andere Fragen zu stellen, die dann uns weiterhelfen.
Sie sind ja jetzt so ein Mediator. Ja. Mir klingt das alles sehr schwierig. Man braucht ja ganz schön viel Fingerspitzengefühl, wahrscheinlich viel Einfühlungsvermögen. Also was für Fähigkeiten haben Sie, dass Sie es schaffen, so wirklich zerstrittene Parteien, die das nicht schaffen, nur untereinander zu lösen, sondern wirklich zu Ihnen kommen müssen, weil Sie es anders nicht Ihren Konflikt beilegen können. Was haben Sie für Fähigkeiten, dass Sie das können?
Ich glaube, die Kunst besteht darin, einfach mit einem hohen Maß an Empathie in solche Verfahren zu gehen. Was heißt das konkret? Das heißt also wirklich den Parteien vom ersten Moment an das Gefühl zu geben, ich bin für euch da, um euch gemeinsam zu einer Lösung zu helfen. Also ich mache mir euer Problem ein Stückchen zu eigen, aber ich gebe es schon wieder weiter an euch zurück, indem ich euch so stark in dieses Verfahren einbinde, euch dieses Gehör gebe, euch diese Fragen stelle, die ihr in der Vergangenheit womöglich gar nie gehört habt und in durch diese Art und Weise, wie ich diese Verhandlungen führe, welche Fragen ich stelle, wie ich an den Kern eigentlich herankomme, fühlen sich die Medianten bei einem Mediator, wenn das gut gemacht wird, einfach so gut aufgehoben, dass alles auf den Tisch kommt. Und das ist die große Kunst eigentlich, dass man es hinbekommt, dass der andere nicht sagt, das ist 1:1 meine Meinung, aber er beginnt zu begreifen, was den anderen umtreibt. Wenn ich mal den Ziegenfall als Grundlage nehme, der wird immer unterschiedlich bewertet. Wichtig ist erstmal, dass die beiden in dieser Situation das Gefühl haben, das ist für uns beide eine faire und gerechte Lösung.
Das reicht dann.
Das reicht, sagen wir mal, zur Befriedung grundsätzlich schon, aber es gibt natürlich auch Grenzen. Ja? Also wichtig ist, dass beide vollständig informiert sind. Also vollständig informiert würde für mich zum Beispiel in der Situation auch bedeuten, dass beide diese Informationen mal haben, wie eigentlich das Recht es gewertet hat. Nicht im Sinne von, wir müssen es so tun, wie das BGB es festlegen würde. Aber ich glaube, für beide ist es wichtig zu wissen, also wenn es jetzt rein das Gesetz entscheiden würde, dann würde es nach folgenden Gerechtigkeitskriterium entschieden. Das heißt nicht, dass sie es so machen sollten, aber sie sollten wissen, dass es so ist. Und dann kann man viel schöner individuelle Lösungen erarbeiten, die viel sachgerechter sind. Und der Maßstab zum Beispiel, wenn beide sagen, wir wollen eine gerechte Lösung, dann fragen wir, was ist denn gerecht aus eurem Verständnis? Und möglicherweise kann ein Kriterium, um dort weiterzuarbeiten sein, zu sagen, wir fragen mal, was würde denn das Gesetz als Maßstab legen? Das heißt nicht, dass wir es deswegen umsetzen müssen, aber es kann eine wichtige Funktion einnehmen, um dieses Gerechtigkeitsempfinden der Parteien zu verstärken und ihnen Maßstab an die Hand zu geben.
Muss ich jetzt aber doch nochmal nachfragen. Sie sagen, wir müssen das nicht so machen, wie das im Gesetz steht. Dann verabrede ich jetzt eine Lösung mit meinem Mann und den Ziegen, so wie sie nicht im Gesetz steht. Und ein halbes Jahr später denke ich, nee. Das Gesetz wäre doch, die gesetzliche Lösung wäre viel besser für mich. Und dann klage ich. Kann ich das machen oder ist es dann vorbei?
Also nein, also wenn Sie Sie können in der Mediation einen zivilrechtlichen Vertrag schließen. Das ist eine Verpflichtung, die man dann einzugehen hat, die auch einklagbar wäre. Die könnte man, wenn es darauf ankommt, wenn es einem wichtig wäre, auch nochmal notariell beurkunden lassen oder in Form eines Anwaltsvergleiches genauso sicher machen wie ein Urteil beim Gericht. Also es ist nicht irgendwie so, wir einigen uns mal, sondern es ist eine richtig vertragliche Einigung. Ein Vertrag, den Sie geschlossen haben und der auch erfüllt werden muss, selbstverständlich.
Herzlichen Dank, Herr Plassmann. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie bei uns im Hörsaal waren. Der Berliner Mediator Michael Plassmann und ich haben uns unterhalten über den Vortrag von Christian Fischer, der hieß Gerechtigkeit rechtstheoretisch betrachtet. Und darum ging es eben um die Rolle von Recht auch in Mediationsverfahren. Christian Fischer hat diesen Vortrag am 28. Februar 2014 auf dem Deutschen Mediationstag in Jena gehalten. Ich verabschiede mich jetzt von euch und wünsche euch alles Gute. Nach den Nachrichten um 19 Uhr geht es hier bei uns auf D-Radio Wissen weiter mit dem Festival Viel Spaß dabei.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr Audios und Podcasts auf dieradiowissen.de.